Ich lese den zweiten Teil von 2. Könige 5. Das ist der Bericht von der Heilung des aramäischen Feldherrn Naaman. Wir haben das letzte Mal den ersten Teil dieses Kapitels gehört. Das Ganze lief auf diese spektakulär unspektakuläre Heilung dieses Feldherrn hinaus, der ja an Aussatz erkrankt war. Sie war völlig unspektakulär, die Heilung, weil er nichts anderes machen musste, als sich in einem gewöhnlichen Fluss untertauchen. Und sie war sehr spektakulär, denn wo passiert das schon, dass jemand, der schwer krank ist, in einen Fluss steigt und wieder hochkommt und kerngesund ist? Das, was ich vorgelesen habe, das letzte Mal endete so. Naaman fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte Naaman zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. Und so sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie 2 Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- und Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, muss ich ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Elisa sagte, kehre heim in Frieden. Als Naaman schon ein Stück weit entfernt war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, mein Herr lässt diesen reichen Aramäer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss der Herr lebt, ich laufe hinterher und hole das nach. Gehasi lief so schnell er konnte. Als Naaman ihn herankommen sah, stieg er von seinem Wagen, ging ihm entgegen und fragte, es ist doch nichts passiert? Nein, nein, sagte Gehasi, aber mein Herr lässt dir sagen, eben sind aus dem Bergland Ephraim 2 junge Leute von der dortigen Prophetengemeinschaft zu mir gekommen. Gib mir doch einen Zentner Silber und 2 Festgewänder für sie. Ich bitte dich, nimm 2 Zentner, sagte Naaman. Er drängte sie ihm regelrecht auf. Das Silber ließ er in 2 Säcke verpacken, legte die beiden Festgewänder darauf und schickte 2 seiner Leute mit, die das Geschenk vor Gehasi hertragen sollten. Beim Hügel vor der Stadt schickte Gehasi die beiden Männer zurück und brachte die Geschenke heimlich in Elisas Haus. Als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn der, woher kommst du, Gehasi? Ich, sagte der Diener, ich war doch gar nicht weg. Aber Elisa entgegnete ihm, ich war im Geist dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, Geld und Festkleider anzunehmen und sich dafür Olivenhaine und Weingärten, Schafe und Rinder, Sklaven und Sklavinnen zuzulegen. Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen befallen, und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Als Gehasi von Elisa wegging, war seine Haut vom Aussatz so weiß wie Schnee.
Guten Morgen an diesem schönen Sonntag. Irgendwie ist es dieses Jahr so, dass die Wochenenden immer perfektes Wetter ist und die Woche durch ist es eher schlecht oder regnet oder ist kühl und am Wochenende ist ja wirklich super Wetter. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt und den Gottesdienst besucht. Eine wichtige und wichtige Entscheidung, dass wir uns immer wieder auch auf Gott konzentrieren, auf ihn hören. Ja, Naaman, das ist ja eine ganz schöne, anschauliche Geschichte. Dieser Heerführer, erfolgreicher Mann, der erkrankt war und dann eine Sklavin bei sich hatte, die als Dienerin arbeitete, ein jüdisches Mädchen oder junge Frau, ich weiß nicht, wie alt das sie war. Und diese junge Frau hatte für diesen Naaman irgendwie ein Anliegen, dass der gesund wird. Offenbar wurde sie in diesem Haus sehr gut behandelt und dann sagte sie der Frau von Naaman, wenn Naaman nur zu den Propheten in Israel gehen könnte, dann würde er gesund. Das haben wir letztes Mal genau miteinander betrachtet. Und natürlich, wenn man so was hat wie Naaman, dass das Leben doch recht stark beeinträchtigt, dann hält man sich an jedem Halm, und wenn er auch sehr schwach ist. Und so reiste Naaman nach Israel zu diesem Propheten und also zuerst zum König, dann gab es mal im Palast gab es mal einen riesen Aufruhr, weil der König war völlig durcheinander, weil er dachte, jetzt suchen die Aramäer wieder einen Grund, gegen mich Krieg zu führen. Und dann ging er dann zu Elisa und Elisa sagte ihm einfach, er soll 7-mal im Jordan untertauchen. Und das war dann ja für Naaman etwas zu krass. Er fand dann, das sei also sehr unangebracht, dass der Prophet nicht einmal ihm selber begegnet, sondern dass er einen Diener schickt, um ihm das zu sagen. Und schließlich sind die Gewässer in Aram genauso rein, wenn nicht noch sauberer als sie in Israel. Warum soll er 7-mal in diesen Fluss tauchen? Ja nun? Er hatte glücklicherweise sehr gute Diener, die sprachen dann mit ihm und sagten, du Naaman, weißt du, wenn der Prophet dir etwas Schwieriges, eine schwierige Aufgabe gegeben hätte, von Zürich nach Bern zu kriechen oder irgendwie, weiß ich was für eine Lösung, hättest du das dann nicht gemacht? Und wie viel mehr sollst du das jetzt doch mal ausprobieren? Du kannst dir mal runtertauchen 7-mal und wenn es nicht klappt, dann bist du wenigstens ein bisschen sauberer als vorher. Aber dann hast du es wenigstens gemacht. Und dann ließ er sich das sagen von seinen Dienern und er hat das gemacht und er wurde gesund. Nicht nur gesund, sondern wir haben ja gesehen, er bekam eine Haut wie ein Kind. Also wenn wir das heute machen, könnten wir... Das wäre ein riesen Erfolg, wenn wir eine Wellnesskur anbieten können und sagen, nach dieser Wellnesskur habt ihr eine Haut wie ein Kind. Die älter sind, wissen das. Die kennen den Unterschied zwischen Kinderhaut und alter Haut. Das merkt man mit der Zeit, wenn man älter wird. Also Naaman war ein Ausländer und wurde vom Aussatz geheilt durch das Sprechen eines, also durch einen jüdischen oder einen Propheten des Gottes Israels. Er wurde geheilt, weil er auf diesen Propheten gehört hat und dessen Anweisung befolgte. Das war der Schlüssel. Nicht das Wasser. Das Wasser hatte keine heilende Kraft. Wir sind ja immer suchen wir so, wie ein bisschen etwas Mystisches. Wir suchen immer etwas, die Kraft in Gegenständen, in Handlungen. In Handlungen und Gegenständen liegt keine Kraft, das ist Hokuspokus, sondern die Kraft liegt in der Beziehung zu Gott. Sie liegt darin, dass Naaman das tat, was Gott ihm ausrichten ließ. Das war das Einzige. Nachher konnte man im Jordan untertauchen, so viel man wollte. Das Verhalten Naamans stand im krassen Gegensatz zu dem, was die Juden in Israel lebten. Sie vertrauten weder Gott, noch hörten sie auf seine Propheten. Und deshalb war Naaman auch der einzige Mensch, der in jener Zeit durch das Untertauchen im Jordan vom Aussatz geheilt wurde. Jesus sagte, dass in Nazareth, in seiner Heimatstadt, wo man auch nicht auf ihn hörte, er sagte, Zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Nur der, nur ein Ausländer. Einer, der eigentlich einen anderen Gott verehrte, der wurde gesund. Und die, von denen man erwarten müsste, dass sie Gott kennen, die blieben krank. Nun wollen wir weiterfahren und uns den Ausgang dieser Geschichte genauer ansehen. Naaman kehrte zurück zu Elisa, weil er ihm danken wollte. Er war einfach überglücklich über diese erstaunliche Heilung. Und als erstes bezeugte er, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Dieser Ausländer, der viele Götzenkulte kannte und bis zu diesem Tag den Gott Rimmon verehrte, brach mit seinem alten Glauben. Ihm wurde einfach klar, der Gott Israels ist der einzige Gott auf der ganzen Erde. Sowas ist nur Gott möglich. Ohne großes Brimborium und Hokuspokus zu heilen, nur durch so eine einfache Anweisung, nur aufgrund des Gehorsams zu heilen, das muss der Gott aller Götter sein. Das muss der einzige wahre Gott sein. Ihm wurde einfach klar, der Gott Israels ist der einzige Gott auf der Erde. Er bezeugte damit, was Israel schon lange wusste. Denn Mose lehrte schon das Volk, begreift also heute und nehmt es zu Herzen, dass der Herr allein Gott ist im Himmel und auf Erden und außer ihm es keinen Gott gibt. Ich habe dieses Herr immer groß geschrieben hier, wenn im hebräischen Grundtext Jahwe steht, der Eigenname Gottes. Dann weiß man immer, von welchem Gott gesprochen wird. Also Jahwe, der Gott Israels. Jahwe bedeutet immer, ist dann immer ein Hinweis auf den Gott Israels. Nicht irgendein Gott. Götter hatten ja Namen. Also Naaman vertraute, bis er dem Gott Israels begegnete und ihn erlebte, dem Gott Rimmon. Der hatte auch einen Namen. Und Israel folgte dem Gott Jahwe. Das in den deutschen Übersetzungen leider oft mit Herr übersetzt wird und dann Herr, Herr und dann weiß man gar nicht, weshalb steht da Herr, Herr, weil wir das ja nie sagen, wir sagen ja niemandem Herr, Herr. Das heißt dann Herr Jahwe. Das ist einfach der Eigenname Gottes in dieser Art. Dieser Ausländer hatte das also sofort begriffen. Gott wollte er nun seine Dankbarkeit Ausdruck geben. Genug hatte er ja bei sich. Er war ein schwerreicher Mann. 7 Zentner Silber, 1,5 Zentner Gold und 10 Festgewänder. Und das muss man sich vorstellen, das hat er ja nur mitgenommen, was er noch zu Hause hatte. Und wie gern hätte er jetzt dem Elisa ein großzügiges Geschenk gemacht. Und er wäre vermutlich bereit gewesen, den größten Teil oder sogar alles diesem Propheten zu überlassen. Denn was er erlebt hatte, war so großartig, für ihn unbezahlbar. Doch Elisa lehnte ab. Er begründete nicht einmal, warum er nichts nehmen wollte. Jedenfalls sehen wir das nicht aus dem Text. Vermutlich wollte Elisa diesem Mann zeigen, dass man von Gott nichts kaufen kann. Gottes Wirken ist unbezahlbar. Es ist immer ein Geschenk, es ist immer Gnade. Jesus sagte den Aposteln, als er sie aussandte, um Aussätzige reinzumachen, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken und Dämonen auszutreiben, was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Wäre eine gute Gelegenheit gewesen für die Apostel, jetzt großer Cash zu machen, oder? Ich heile dich, wie viel hast du? Ja gut, gib's mir das, dann mache ich dich gesund. Wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, um sich materiell zu sanieren. Aber Jesus sagte, was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Gott wirkt nicht in dieser Welt, dass wir aus seinem Handeln Profit erzielen sollen. Hätte Elisa die Geschenke entgegengenommen, hätte Naaman vielleicht gedacht, er hätte damit seine Schuldigkeit dem Gott Israels gegenüber getan. So wie wenn er anderen Propheten, anderer Götter, ihre Dienstleistung bezahlte. Er hätte ja dann den Propheten bezahlt. Er hätte dann Gott gegeben, was ihm zusteht oder was ihm möglich ist. Es scheint aber, dass Naaman irgendwie begriffen hatte, warum Elisa nichts annehmen wollte. Denn er fragte nun Elisa: Wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- und Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. Nur noch Jahwe. Also nicht mehr Rimon, sondern Jahwe ist jetzt mein Gott. Ihm will ich jetzt nur noch Opfer bringen. Er begriff offensichtlich, was Gott gefällt. Er verstand, wenn der Gott Israel der einzige Gott ist, dann ist die einzige sinnvolle, angemessene Handlung, diesen Gott zu ehren und ihm allein zu dienen. Erde wollte er mitnehmen, um in seiner Heimat einen Altar für diesen Gott zu bauen. Das war im Denken dieser Menschen tief drin, dass der Gott eines Landes mit der Erde verbunden war. Und deshalb wollte er Erde mitnehmen, damit er dann in seinem Land für den Gott Israels mit dieser Erde einen Altar aufbauen konnte. Naaman war also nicht nur gesund geworden, sondern er veränderte sein Leben radikal. Es geschah das, was wir heute Bekehrung nennen. Das, was Paulus über die Christen in Thessaloniki schrieb. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Das ist hier genau geschehen. Er hat sich abgewandt von seinem Gott Rimon und hat sich ganz zugewandt dem Gott Israels, Jahwe, um ihm nun zu dienen, ihm zu opfern, ihn anzubeten. Er hatte seine Religion aufgegeben. Das war übrigens nicht so ohne. Er hatte seine Religion aufgegeben. Er hatte seine Traditionen sofort verlassen. Denn Bekehrung, Hinwendung zu Jesus heißt auch immer, dass ich ein Stück Geschichte meines Lebens verlasse. Dass ich mein Leben ändere. Also ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber etwas wird sich sicher ändern. Und bei ihm war das eine radikale Veränderung. Nun wollte er nur noch den Gott Israels ehren. Übrigens eine Provokation für das Volk Israel. Denn die Juden verehrten verschiedene Götter. Und Gott war darüber auch sehr enttäuscht. Und einmal ließ er den Propheten Jesaja sagen: Jedes Rind kennt seinen Besitzer. Man könnte jetzt auch das sagen, um etwas die Anspielung zu finden. Jedes Viech kennt seinen Herrn. Jedes Rind kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber will nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Das ist ein hartes Wort. Und das ist die Tragik im Volk Israel. Mit großer Selbstverständlichkeit verehrten die Juden verschiedene Gottheiten. Der Vorgänger von Elia, forderte auf dem Karmel die Juden dazu auf, sich endlich zu entscheiden, welchem Gott sie nun dienen wollen. Wie lange schwankt ihr noch hin und her, sagt er ihnen. Entweder der Herr ist Gott, also Jahwe, da habe ich es jetzt nicht groß geschrieben, dann folgt ihm, oder Baal ist Gott, dann folgt ihm. Entscheidet euch doch zwischen Jahwe und Baal. Aber entscheidet euch bitte mal. Was auf dem Karmel geschah, war ja eindrücklich genug. dass dort deutlich wurde, wer wirklich die Macht hat in dieser Welt. Nicht Baal. Elia sagt ja doch den Leuten, ja, ritzt euch doch, schreit doch, vielleicht schläft euer Gott. Sie brachten es nicht fertig, dass dieses Opfer brannte. Aber als Elia betete, kam Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer. Entscheidet euch. Erstaunlicherweise hatte der Ausländer Naaman sofort begriffen, was es für sein weiteres Leben bedeutet, wenn der Gott Israels der einzige Gott ist. Mit ganzem Herzen wollte er nun diesem Gott dienen, er hatte nur ein Problem. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, da sehen wir, jetzt spricht er schon von seinem Gott. Der König zu seinem Gott ist schon nicht mehr mein Gott. Er sagt nicht zu meinem Gott Rimmon. Das war noch vor einer halben Stunde so, oder vor einer Stunde, ich weiß nicht, wie lange er gehabt hat, vom Jordan zu Elisa. Das ist jetzt schon sein Gott. Schon der Gott seines Königs, mit dem hat er nichts mehr zu tun. Um zu beten, muss ich ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr, also der Jahwe, nicht Rimmon, Jahwe möge es mir verzeihen. Als Staatsmann gehörte es offenbar zu seinen Aufgaben, den König in den Tempel des Gottes der Aramäer zu begleiten. Ja, er musste sogar mit dem König sich vor diesem Gott niederwerfen. Das war nun ein ernsthaftes Problem für ihn. Das war vorher noch kein Problem. Jetzt ist das ein Problem. Jetzt merkt er, irgendwie gibt es eine Spannung. Irgendwie muss ich jetzt etwas tun, was ich eigentlich in meinem Herzen nicht mehr tun will. Aber ich bin jetzt nun mal General dieser Armee und ich stehe jetzt nun mal in meinem Volk neben dem König und der König erwartet nun mal von mir, dass ich mit ihm in diesen Tempel gehe. Was mache ich? Ein ernsthaftes Problem. Er wollte wissen, ob das möglich sei und er bat um Verständnis und um Vergebung. Und Elisa ließ ihn einfach mit einem Segenswunsch ziehen, kehre heim in Frieden. Mach dir keine Sorgen deswegen. Wie wollte Elisa diesem Mann eine Last auflegen, die nicht einmal das Volk Gottes zu tragen bereit war? Israel warf sich freiwillig vor den Götzen nieder, ohne den Eindruck zu haben, sie könnten sich dadurch versündigen. Auf die Idee, dass das ein Problem sein könnte, waren sie gar nicht gekommen. Und dieser Ausländer stellt sich die Frage, ob er das noch darf oder nicht, ob das ein Problem ist oder nicht. Er bittet um Vergebung. Wie muss dieses Ereignis und diese Geschichte eine Herausforderung für Israel gewesen sein? Sie hätten schamrot werden müssen, ob der Gottesfurcht dieses Mannes. Naaman hatte etwas Großes entdeckt. Die größte Entdeckung seines Lebens. Gott, der die Welt erschaffen hat und sie am Leben erhält. Diesem Gott ist er begegnet. Diesem Gott war er begegnet und dieser Gott veränderte sein Leben radikal. Er wollte nun ein Leben führen, das Gott gefällt. Ihm war von diesem Moment an wichtig, wie Gott seine Handlungen und sein Leben beurteilt. Das ist interessant. Wenn Menschen zum Glauben kommen, geschieht das. Dann fragen sie plötzlich, gefällt das Gott oder gefällt das Gott nicht? Plötzlich sind Fragen interessant, die vorher uninteressant waren. Über die hat man sich gar keine Gedanken gemacht. Und die rundherum denken, spinnen die eigentlich? Das ist doch egal, ob man das so oder so macht. Nein, plötzlich ist es nicht mehr egal. Weil da ist eine Beziehung entstanden. Es war ihm wichtig, wie er handelt. Es war ihm wichtig, ob es Gott gefällt oder nicht. Gott soll seine Handlungen und sein Leben positiv beurteilen. Es ist eben so, wie wenn man verliebt ist. Man will dem, den man liebt, dem will man gefallen. Ist doch normal, oder? Und weil man dem gefallen will, verändert man sich. Ganz freiwillig. Ganz automatisch. Da hat jemand noch nie viel von Wandern gehalten. Dann verliebt er sich in jemanden, der gern wandert. Plötzlich wandert er. Alle denken, was ist mit dem los? Der hat noch nie gern wandern gegangen. Plötzlich geht er gern wandern. Was ist der Grund? Hat ihn jemand gezwungen? Nein. Das würde er nie zulassen. Was ist dann passiert? Er hat sich verliebt. Dann geht man wandern. Warum? Weil das dem anderen, dem man liebt, halt gefällt. Der geht gern wandern. Wenn ich mit dem zusammen sein will, muss ich wandern. Also mache ich's. Und zwar sogar freiwillig. Was hier bei Naaman geschah, geschieht heute noch mit jedem Menschen, der Jesus begegnet. Deshalb schrieb Paulus den Korinthern, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Der Glaube verändert unser Leben, indem wir mit Jesus in enger Beziehung leben. Dort, wo die Liebe zu Jesus groß ist, dort geschehen Veränderungen ganz selbstverständlich. Die Liebe ist eigentlich der Knackpunkt im Glauben. Das ist sozusagen das gewisse Etwas des Glaubens. Wenn die Liebe zu Jesus nicht da ist, dann ist auch keine erfreuliche Veränderung da. Dann empfindet man jede Veränderung als Zwang, als Last. Weil ich es tue, weil ich es tun muss und nicht weil ich es tue, weil ich Jesus liebe und ihm gefallen möchte. Deshalb geschieht Veränderung immer an diesem Punkt. Und sie geschieht dann eigentlich selbstverständlich. Wer liebt, fragt nämlich nicht, wie weit darf ich noch gehen? Was liegt noch drin? Sondern er fragt, an was hast du Freude? Das ist die Frage der Liebe. Was gefällt dir? Nun tritt ein Diener Elisas mit Namen Gehasi in Erscheinung. Es war ihm einfach unbegreiflich, dass dieser Prophet Elisa einfach nichts von diesem riesigen Vermögen annehmen wollte. Was hätten sie nicht alles tun können mit diesem Geld? Und bedenkt man noch, dass dieser Naaman ja nur ein Teil seines Vermögens mitgenommen hat. Also wenn der uns alles gibt, kann der immer noch in Saus und Braus leben, in Aram. Kein Problem, der hat immer noch seinen Palast, der hat immer noch seine Bedienstete, der hat immer noch genug zu essen. Und wir lassen den einfach ziehen, so blöd kann man doch nicht sein, hat er sich gedacht. Irgendetwas könnten wir ja schon profitieren von dem. Und irgendwie hätte Elisa sagen können, ja, die Hälfte kannst du uns ja geben. Er hätte sagen können, dass man es für einen guten Zweck weitergibt oder weiß ich was. Aber den einfach ziehen zu lassen, einfach so viel Geld. Unfassbar. Er dachte, mein Herr lässt diesen reichen Aramäer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Der muss ja wieder alles nach Hause schleppen. Wäre nur schon anständig gewesen, hätte es ihm abgenommen, dann hätte er wenigstens nicht so einen Lastenmittag. Den hätte er noch 4 Esel mit Erde füllen können. Wir hätten ihm ja die ganze Erde Israels mitgegeben, wenn er uns alles da gelassen hätte. Er hätte einen Riesenaltar bauen können. Da wäre Gott noch mehr geehrt worden. Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss Jahwe lebt. Hören wir das? So gewiss Jahwe lebt. Ich laufe hinterher und hole das nach. Schön, wie er das sagt. So gewiss Jahwe lebt. Also ein scheinbar frommer Mann, der mit geistlichen Worten in die falsche Richtung rennt. So wahr Jahwe lebt. Im Namen Jahwes renne ich dem hinterher. Das ist so die Krux der Frommen. Dass wir manchmal heilige Dinge so auf unsere Zunge tragen, dass wir es gar nicht mehr merken, wenn wir heilige Ausdrücke missbrauchen. Also, er schlich sich von Elisa weg und jagte Naaman und seinen Leuten nach. Und als Naaman Gehasi erkannte, stieg er vom Wagen und lief ihm entgegen und fragte ihn besorgt: Es ist doch nichts passiert. Nein, nein, uns geht es gut, beruhigte ihn Gehasi. Doch, es hat sich etwas ereignet in der Zwischenzeit. Und mein Herr hat gedacht, er schickt mich jetzt zu dir und lässt dir nun Folgendes sagen. Eben diese Zwischenzeit, oder? Sind aus dem Bergland Ephraim zwei junge Leute von der dortigen Prophetengemeinschaft zu mir gekommen. Gib mir doch einen Zentner Silber und zwei Festgewänder für sie, für jeden eines. Hat man schon so etwas Verlogenes gehört? Ein Mann im Dienste eines mächtigen Propheten lügt, ohne dabei rot zu werden. Vielleicht hat er schon ein bisschen Herzflattern gehabt oder so. Aber Naaman durchschaute diese Lüge natürlich nicht. Er war einfach glücklich, dass er gesund geworden war. Er hat einen neuen Gott kennengelernt. Und natürlich gab er ihm für diese Prophetengemeinschaft gerne etwas ab von seinem Reichtum. Er soll gleich zwei Zentner Silber mitnehmen. Und Gehasi hatte natürlich gegen diese großzügige Geste nichts. Und dann nahm er halt diese zwei Zentner Silber. So verabschiedete er sich und schlich sich wieder ins Haus, sogar ins Haus des Propheten, um seinen erlogenen Reichtum zu verstecken. Und als Elisa Gehasi begegnete, fragte er ihn, woher er komme. Und nun geschah, was immer geschieht, wenn man einmal betrogen und gelogen hat. Die Lügerei findet kein Ende. Man muss, entweder bekennt man's und ist ehrlich, oder man muss weiter lügen. Und ihr wisst ja, Lügen ist ein schwieriges Unterfangen, weil Lügen sollte man nur, wenn man ein gutes Gedächtnis hat. Und gut kombinieren kann. Weil irgendwann fliegt das ganze Konstrukt auf, außer eben, man hat immer alles wieder in Erinnerung. Also, trotzdem würde ich grundsätzlich auch mit gutem Gedächtnis würde ich also nicht empfehlen zu lügen. Nur so nebenbei gesagt. Nicht, dass ihr dann sagt, das haben wir in der Predigt gehört, da wurde jetzt gesagt, wenn man ein gutes Gedächtnis hat, darf man lügen. Das wäre also falsch verstanden, das hätte ich dann also nicht gesagt. Also, ich war doch nicht weg, sagt Gehasi. Aber Elisa wusste es besser und es ist erstaunlich, dass Gehasi das nicht ahnte, dass dieser mächtige Prophet, wo er schon selbst oft erlebt hatte, dass er über Ereignisse Bescheid wusste, an denen er gar nicht selber teilgenommen hatte, hätte er doch ein bisschen erahnen können, dass das doch vielleicht eine schwierige Sache war, was er da gemacht hatte. Nun, Elia sagte ihm natürlich auf den Kopf zu: Ich war im Geist dabei, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenging. Dies ist nicht der Augenblick, Geld und Festkleider anzunehmen und sich dafür Olivenhaine und Weingärten, Schafe und Rinder, Sklaven und Sklavinnen zuzulegen. Es ist nicht der Zeitpunkt. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang könnten wir das Geld annehmen, aber in dieser Situation ist es nicht richtig. Wenn es richtig wäre, hätte Elisa das selbst auch entgegengenommen. Mit anderen Worten sagt er ihm: Du wirst ein reicher Mann sein und alles haben, was du dir mit diesem Geld erträumt. Dass ich dachte, der Gehasi, als er zurückfuhr mit diesen zwei Zentnern Silber, hat er vermutlich, oder so wie ein Lottogewinn nachdenken, was man alles machen kann, hat er sich gedacht, was er alles machen wird. Mit seinem Reichtum. Elisa fordert ihn nicht einmal dazu auf, und das finde ich schon noch sehr erstaunlich, das Geld und die Feierkleider zurückzubringen. Da kann ich mir noch einen Reim drauf machen. Aber er muss auch nicht den Armen das Geld geben. Er darf alles behalten. Er wird nicht in dem Sinn, er sagt nicht, also du hast es praktisch betrogen, also gib das zurück oder gib das den Armen. Nein, er kann es behalten. Doch Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen befallen, und ihr werdet ihn nie wieder loswerden. Ihn traf nun das Schicksal Naamans. Nun ist Gehasi wiederum ein Beispiel für Israel, das sich genauso verhalten hatte. Sie suchten nach dem Glück und waren bereit dafür, Gott zu verlassen. Wobei sie auf diesem Weg das Glück auch nicht fanden. Sie meinten, so würden sie es finden. Aber wahres Glück findet der Mensch nur, wenn er in Verbindung und in Gemeinschaft mit Gott lebt. Das vergessen wir oft so schnell. Wahres Glück erlebt jeder Mensch nur, wenn er in Verbindung mit dem Schöpfer lebt, wenn diese Verbindung hergestellt ist. Wie Gehasi wollte Israel aus allem großen Profit und Vorteil ziehen. Sie suchten das Glück, indem sie Gewinn erzielten, koste es, was es wolle, selbst wenn sie dafür Gott so schnell untreu werden mussten. Gott wird das schon verstehen, dachten sie vielleicht. Gehasi war ein Beispiel für das, was Gott von Hesekiel über sein Volk sagte. Und dann kommen sie scharenweise zu dir, sitzen im Kreis um dich und hören, was du sagst. Aber sie nehmen es nicht ernst. Ihr Mund lobt dich überschwänglich. So gewiss, Jahweh lebt. Ihr Mund lobt sie überschwänglich. Aber ihr Herz ist nur damit beschäftigt, wie sie sich skrupellos bereichern können. Gott duldet solches Verhalten nicht, selbst wenn sich das die Juden immer wieder einbildeten. Durch Jesaja ließ er sagen, ich war zornig und bestrafte sie, weil sie in ihrer Habgier schwere Schuld auf sich geladen hatten. Ich wandte mich von ihnen ab und ließ Unheil über sie hereinbrechen, das sie selbst verschuldet hatten. Gehasi musste dieses Unheil am eigenen Leib erfahren. Er wurde aussätzig. Als Gehasi von Elisa wegging, war seine Haut vom Aussatz so weiß wie Schnee. Er hat seine 2 Zentner Silber weggeschleppt und seine Feierkleider und war weiß wie Schnee von Aussatz. Auch wir können übrigens Gehasis werden. Uns sind schon genug Skandale von Christen bekannt, die mehr dem Geld nachgelaufen sind, als Gott dienten. Ein sehr reicher Mann, der König Salomo, schrieb etwas sehr Weises. Er war wirklich extrem reich. Er sagt, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Das ist eine interessante Aussage. Ich habe kürzlich über eine Studie einen Bericht gelesen. Da hat jemand über Jahre erforscht, wie glücklich reiche Menschen sind und wie zufrieden. Und interessanterweise hat er festgestellt, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber tendenziell haben reiche Leute, wenn sie 1 Million haben, dann möchten sie 2. Das ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie 2 haben, möchten sie 4. Wenn sie 50 Millionen haben, möchten sie 100 Millionen. Wenn sie eine kleinere Yacht haben, möchten sie eine größere Yacht. Das ist ganz interessant. Das hat er festgestellt. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Im Großen und Ganzen sind diese Menschen wie gehetzt von noch mehr. Sie können nicht sagen, okay, jetzt habe ich 100 Millionen, das ist ja wunderbar, jetzt gestalte ich mein Leben sinnvoll. Nein, es müssen 200 Millionen sein. Und wenn ich 200 Millionen habe, dann ist mein Ziel vielleicht 1 Milliarde zu haben. Und wenn ich 1 Milliarde habe, dann möchte ich vielleicht doch so viel haben, dass ich vielleicht bald mal hinter Bill Gates komme. Das ist ein interessantes Phänomen, fand ich eine interessante Studie. Und hat auch gesagt, je mehr die Leute haben, je gehetzt ist ihr Leben. Es ist natürlich schwierig, wenn ich auf jedem Meer eine Yacht habe und in jedem Kontinent eine Wohnung oder eine Villa. Und Angestellte, die alles pflegen, das ist natürlich ein Riesenunternehmen. Das ist nur schon meine Lebensgestaltung ist ein Unternehmen an sich. Auch Paulus sieht im Geld eine große Gefahr für unseren Glauben. Nach Ephesus schreibt er: Ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt oder von Habgier erfüllt ist. Und Habgier ist eine Form von Götzendienst. Für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Habgier ist eine Form von Götzendienst. Und so können wir verstehen, weshalb Gehasi eine so harte Strafe getroffen hatte. Weil das war Götzendienst eigentlich. Im Grunde wurde er durch sein Verhalten zum Götzendiener. Sein Wohlstand war ihm wichtiger als die Ehre Gottes. Sein persönliches Glück bedeutete ihm mehr als die Gemeinschaft mit Gott. Dabei hätte er ja in Elisa ein hervorragendes Beispiel gehabt. Übrigens, dass wir uns nicht falsch verstehen, reich sein ist keine Sünde. Reich sein ist keine Sünde. Gott hat gar nichts gegen Reiche. Und wir können glücklich sein, dass es im Reich Gottes doch viele reiche Leute gibt. Wer soll dann all diese Missionsarbeit bezahlen? Wer soll all die soziale Arbeit bezahlen, die weltweit getan wird? Das sind viele Reiche und natürlich auch wir, die zum Teil weniger reich sind, die Geld zusammenlegen dafür. In meinen Augen ist das Reich Gottes, man macht ja immer, wer der größte Wirtschaftsbetrieb ist, den meisten Umsatz hat. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass das Reich Gottes den größten Umsatz macht in der ganzen Welt. Das Reich Gottes ist das größte Unternehmen in der sichtbaren Welt. Was da Geld fließt, für Gemeindebau, für arme Menschen, das ist enorm. Wenn man das alles zusammenzählen würde, was alle Missionswerke, alle Hilfswerke, die christlich arbeiten, dann ist das Reich Gottes das größte Unternehmen in dieser sichtbaren Welt. Da fließt am meisten Geld jedes Jahr. Da bin ich tief überzeugt. Es sind enorme Summen, die da fließen. Wenn wir uns nur schon unseren Gemeindehaushalt angucken, wir sind eine kleine Gemeinde, dann rechnen wir das mal hoch. Also es ist enorm. Also Gott hat nichts gegen Reich, dass wir uns nicht falsch verstehen, aber Reichtum bringt Gefahren mit sich. Es gibt ja Leute, die sind einfach reich, die sind reich geboren. Es gibt Leute, die sind reich geworden, weil sie irgendeine gute Idee hatten. Ihr Hauptziel im Leben war nicht unbedingt reich zu werden, aber dann wurden sie halt reich. Aber gefährlich sieht, die Gefahr sieht Paulus darin, wenn mein Lebensziel darin besteht, dass ich reich werde. Dass das mein Leben ist. Und so warnt er, übrigens wer das mit dem Reichtum sehen will, was Paulus sagt zu denen, die reich sind, wie sie mit ihrem Reichtum umgehen sollen, ich habe das hier jetzt nicht aufgeführt. Das seht ihr dann bei Bibelversen zum Nachschlagen. 1. Timotheus Kapitel 6, das schreibt er Verse 17 und 19. Also wenn ihr gut Geld habt, dann lest mal diese Verse. Dort, 17, 19. Und wenn ihr auch nicht so viel habt, lest sie trotzdem. Sind auch generell hilfreich für unsere Haltung gegenüber dem Geld. Also hier sagt er nun, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Leider gibt es auch heute noch viele solche tragische Beispiele. Menschen, die aus Liebe zum Geld bitteres Leid über sich gebracht haben. Aus Liebe zum Geld Familien zerstört wurden. Beziehungen kaputt gemacht. Es ist nach wie vor aktuell, was Jesus einmal sagte: Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Eine große Herausforderung, glaube ich, für jeden von uns. In unserer Gesellschaft, in der Art, wie wir leben, ist es nicht einfach. Aber es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Gehasi suchte sein Glück. Er wurde reich, aber sein Glück war klein. Denn er lebte nun als kranker Mann weiter. Naaman wurde nicht nur gesund, sondern er machte eine großartige Entdeckung. Er begegnete dem wahren Gott. Das veränderte sein Leben grundlegend. Er wollte nur noch diesen einen Gott verehren. Und wie viel mehr Grund haben wir, Jesus zu verehren, der für unsere Schuld am Kreuz starb, der auferstand. Wie viel mehr Grund haben wir, ihm dankbar und ergeben auch zu leben. Wenn wir dankbar und hingebungsvoll Jesus nachfolgen, wachsen wir im Glauben ganz automatisch. Es ist mir wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Wir konzentrieren uns nämlich nicht auf Wachstum. Wir konzentrieren uns nicht darauf, dass wir wachsen, sondern wir konzentrieren uns auf Jesus. So ist das immer. Also, wenn wir möchten, dass unsere Kinder wachsen, was tun wir? Wir konzentrieren uns nicht auf ihr Wachstum, sondern auf eine gute Ernährung. Dann wachsen die automatisch. Wenn wir wollen, dass eine Pflanze gut wächst, achten wir nicht auf den Wachstum, sondern dass es der Pflanze gut geht, dass der Topf genug groß ist, dass sie wachsen kann. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, wachsen wir nicht, indem wir uns auf das Wachstum konzentrieren, sondern indem wir mit Jesus leben. Wachstum ist immer etwas, das wie unscheinbar mitgeht. So wie automatisch. Wir können nicht sagen, jetzt wachse ich. Dann wachsen wir nicht, dann schrumpfen wir. Aber wir können sagen, und ich lebe jetzt mit Jesus. Und dann wachsen wir. Das merken wir vielleicht selber gar nicht. Aber Gott merkt das und vielleicht die Menschen um uns herum merken, dass wir wachsen, dass wir reifer werden. Paulus sagte doch einmal, Christus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wahres Glück finden wir einzig und allein in Jesus. Und das wird so bleiben, solange wir leben. Und es wird auch so sein in der Herrlichkeit. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses Beispiel von Naaman. Ja, der sich nicht nur heilen ließ, sondern verstanden hatte, dass du der wahre Gott bist. Und was wir bei Gehasi sehen, können wir so gut verstehen, weil wir diese Versuchung selber aus unserem Leben kennen. Weil wir wissen, dass es ja angenehm ist, viel Geld zu haben. Aber hilf uns, Herr, in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir ja nicht die Prioritäten falsch setzen. Dass wir mit dir in enger Verbindung bleiben können. Und dass wir da erkennen, wo wir ja zu weit gehen, zu weit von dir weg. Wo uns Dinge viel wichtiger werden als die Gemeinschaft mit dir, die Geborgenheit in dir, das ewige Leben, das du uns geschenkt hast. Herr, wir brauchen deine Hilfe und deine Unterstützung, dein Reden zu uns auch immer wieder, durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen dir treu sein und dir dienen. Amen.